Eckert!
Jan!
Wie geht es dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin jedoch ein wenig müde. Ich glaube, unsere kleine Tochter stellt gerade ihren Tag-Nacht-Rhythmus um.
Yay!
Aber egal, ich habe mir hier pünktlich zum Podcast gerade eine Tasse Kaffee eingegossen. Wie geht's dir?
Ja, ich habe das erste Wochenende tatsächlich, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, komplett nicht gearbeitet. Das ist für mich so ungewöhnlich. Also ich will jetzt gar nicht rumheulen, ne? Aber die Selbstständigen unter uns kennen das halt. Man nimmt sich eigentlich nicht wirklich frei, auch kein Wochenende, aber es war mal an der Zeit bei mir. Ich bin gestern sehr viel Motorrad gefahren für meine Verhältnisse. Ich bin 3 Stunden mit der
Sehr
Harley
gut.
gefahren. Merke
Sehr
auch,
gut,
dass
ja.
ich immer sicherer werde. Von daher war das wirklich so ein Wellness-Wochenende für mich. Aber
Das,
körperlich halt
nein, ey,
überhaupt nicht, weil mir der Arsch
das
wehtut.
hört sich total dumm an, aber das freut mich wirklich richtig für dich. Also wirklich, das freut, das bringt mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht, wenn du das erzählst.
Ja, und von daher, ich bin ein bisschen gestresst, was die neue Woche angeht, weil wir jede Menge zu tun haben. Und
Ja.
die Arbeit auch nicht weniger wird, aber ich bin erstmal guter Dinge.
Okay. Jan, ich fange jetzt einfach mal ganz keck
Ja.
an mit etwas und ich sage vorher nicht, was es ist und ich sage nur eins vorher. Dreht doch schon mal eure Lautsprecher ein kleines bisschen leiser, denn schmeißt nicht eure Scheißkippen aus dem Auto! Ich hasse das.
Nice.
Wirklich.
Ja.
Ey, ich saß gestern im Auto an der Kreuzung vor mir und ich sehe schon, wie einer so lässig seinen Arm aus dem Fenster hängt hat. Die Kippe wurde immer kürzer und ich dachte schon, du schmeißt die bestimmt gleich aus dem Fenster. Ich unterstelle ja niemandem was. Es kann ja auch immer noch sein, dass die Leute vernünftigerweise sagen, nein, ich drücke sie natürlich in meinem Autoaschenbecher aus und leere den dann irgendwann am Ende des Tages oder wenn ich mal dran denke, in der Mülltonne aus. Aber nein, natürlich wird die Kippe rausgeschmissen. Ich bin natürlich sofort neben ihn gefahren, geladen, wirklich so eine pulsierende Mettwurst am Hals schon, lass das Fenster runter und brüll zu ihm rüber. Für einen Aschenbecher hat es wohl nicht gereicht oder was? Wirklich, ich hasse das. Erstens. Scheiße für die Umwelt, zweitens sieht scheiße aus, drittens stinkt und viertens, und das ist gerade im Moment ein ganz wichtiges Thema, Waldbrand. Ich meine, in der Stadt, okay, ne, da ist es halt einfach nur scheiße, weil es eklig ist, aber ich sehe Leute ja das auch auf der Autobahn aus dem Fenster schnipsen oder auf der Landstraße oder sowas. Ey, hier, unser Landkreis hat gerade Waldbrandstufe 4, das ist die vorletzte, vor Stufe 5, das ist die maximale Stufe ausgerufen. Am Brocken brennt der Wald und hier an diesem komischen Truppenübungsplatz da brennt es auch schon wieder, was nicht gelöscht werden kann. Und durch sowas entsteht so ein Waldbrand.
Ja. Hast du mal geraucht, Eckart?
Ich habe mal geraucht, ja. Ich habe aber in meinem ganzen, ich hab in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Zigarette in einem Auto geraucht.
Also ich habe mit 18 angefangen, habe mit 50 aufgehört. Ich habe lange geraucht und ich gestehe, ich habe auch aus dem Fenster geschnippt teilweise. Und ich verstehe dich aber total. Also ich
Also mir geht's dabei auch, wenn ich so jemanden dann auf der Straße in Anführungszeichen anscheiße. Ich scheiße die Leute ja nicht an, aber ich spreche sie ziemlich deutlich drauf an. Und mein Gedanke ist dabei auch gar nicht, ey, ich will den jetzt anscheißen, sondern mein Gedanke ist dabei vielmehr, ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder die andere muss auch einfach mal mitbekommen, ey, das bekommen Leute um mich drumherum auch mit. Also das ist nicht so, dass ich eine Kippe rausschmeiße und das sieht ja keiner und das kriegt keiner mit. Nein, mein Gedanke ist dann immer, wenn ich dann was sage, dann hoffe ich immer so ein bisschen. Wahrscheinlich tritt das nicht ein, aber wenn einer von 20, denen, wo ich was sage, auf diesen Gedanken kommt, zu Hause ankommt und sich denkt, ah fuck, ey, eigentlich hat er recht gehabt. Ich habe gedacht, sieht keiner. Shit, ist eigentlich schon Kacke, die Kippe aus dem Fenster zu werfen. Dann finde ich es schon gut.
Ja. Nein, ich bin total bei dir. Es ist assig, auch für uns Motorradfahrer, uns, ne? Ja, das war das erste Mal seit 50 Jahren, wir 3 Stunden Motorrad gefahren, uns Motorradfahrer. Aber ist doch so. Also für uns Motorradfahrer
Ja.
ist es halt auch wirklich ätzend und wenig lustig halt, ne?
So ist es.
Weil, wenn du dann mal so ein Ding abkriegst, in den Helm rein, ist Schluss mit lustig. Aber ich bin noch mehr bei dir, was die Umweltbelastung angeht. Also, ich habe es
Ja.
mir früher mal einfach gemacht. Ich habe Zeit meines Lebens selbst gedreht ohne Filter. Und habe dann zumindest noch sagen können: Ja, Kinder, aber ich habe ja diese giftigen Filter, habe ich ja gar nicht, die sich so gar nicht abbauen lassen. Aber es ist natürlich schwachsinnig, weil der verbrannte Tabak. Auch das Grundwasser kontaminieren kann. Und wir lachen jetzt
Ja,
vielleicht,
oder?
ne? Mal eine Zigarette ist ja nicht schlimm, aber es gibt halt immer noch genug Raucher. Und ich habe nichts gegen Raucher, aber ich bin bei dir, wenn ihr schon im Auto rauchen müsst, dann habt doch irgendeine Möglichkeit. Nehmt euch eine Dose mit, wo ihr rein oder die Kippen reinstecken könnt. Oder ist auch blöd, eine Dose. Eigentlich so einen kleinen Taschenaschenbecher oder so einen kleinen Autoaschenbecher.
Ja. Oder benutzt einfach den Aschenbecher im Auto. Viele Autos haben ja noch einen ausgestattet.
Ja, aber das ist ja, das meistens ist es ja so, die Leute, die aus dem Fenster rauchen, die haben dann einen Firmenwagen, wo sie eigentlich nicht drin rauchen dürfen. Dann rauchen sie aus dem Fenster halt raus und schmeißen dann halt auch raus. Ne? Und das ist halt, ja. Wenn ihr nicht im Auto rauchen dürft, dann lasst das halt auch gefälligst. Also das ist halt wirklich dumm und assig. Bin ich voll bei dir.
Also ist halt auch scheiße, mal abgesehen von dem Grundwasser. Stell dir vor, du bist mit eurem Hund unterwegs, der frisst so einen Kippenstummel, es ist saugiftig für die Viecher. Das ist einfach scheiße.
Ja, nein, bin ich bei dir, unterstütze ich auch voll. Also erst habe ich kurz gedacht, so oh, jetzt kommt so eine Allmann-Geschichte, aber nein, ich bin total bei dir, Eckart.
Richtig bei dir. Okay. Ja gut, das war der kurze, aber intensive Aufreger für den Einstieg in den heutigen Podcast zum 6. Juni 2023. Wenn euch irgendwelche Sachen sehr stark aufregen im Autobereich, dann schreibt sie uns doch einfach bei WhatsApp an die 0170 92 00 714.
Genau. So ist es. Und wir machen weiter mit Musik, ne? Wir spielen zwar keine, aber wir füttern unsere Playlist. Eckart, ich hab's dir schon gesagt, aber auch für euch da draußen einmal. Ich habe gestern mir eine zweite Playlist angelegt, wo ich Lieder mal aufgenommen habe. Also ich habe ein CD-Regal, sage ich mal. Das ist ein bisschen untertrieben. Ich habe so...
Was? Was ist das? Das sind so Plastikscheiben, ne, glaube ich. Ja, irgendwie genau. Früher hat man die irgendwie in so große Geräte reingeschoben.
So ist das. Ich habe früher sehr intensiv CDs gesammelt. Ich habe so einen Fundus von 600 Stück und das sind größtenteils auch wirklich nur CDs, die ich mir gekauft habe, weil ich die Musik so geil finde. Und seit aber ich Spotify habe und nutze, also ich habe eine Zeit lang gedacht, Spotify niemals, ne? Und mittlerweile kaufe ich mir halt auch kaum noch CDs, außer die ich halt kaufen muss. Jedenfalls bin ich das CD-Regal abgelaufen, bin bis Buchstabe C gekommen und habe angefangen, eine Playlist zu füttern, um Sachen zu haben, die ich dann auf unsere Ausfahrt-TV-Playlist setzen kann. Und bin jetzt schon bei einer Playlist, die länger ist als die Ausfahrt-TV-Playlist halt.
Was?
Ja, tatsächlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Zuge dessen habe ich zwei Lieder von der Playlist gelöscht, weil wenn du bei Spotify ein Lied auf die Playlist setzt, dann wird ja irgendwie angezeigt, auf welchen Playlisten das noch ist. Und ich habe das dummerweise so interpretiert, man möge das in die und die Playlisten aufnehmen. Und habe mich immer gewundert, ich habe da doch gar kein Häkchen gesetzt und habe es dann rausgenommen. Und somit habe ich zwei Lieder von der Ausfahrt-TV-Playlist entfernt und ich weiß nicht welche. Sehr dumm, aber Bonusrunde, die kommen ja wieder drauf.
Ja, na, dann fang doch jetzt direkt mal an, wieder den ersten deiner heutigen drei Songs hinzuzufügen.
Ja, für uns beide ist ja Montag, für euch dann draußen ist ja Dienstag, aber von daher schönes Lied für den Montagmorgen im Feierabend, nicht im Feierabend, sondern im Morgenverkehr, Move Bitch von Ludacris.
Ist das hier dieses... Move, bitch, out of the way.
Genau,
Okay, ja, mein erster Song ist dann im Vergleich dazu fast ja schon wieder eher was zum Runterkommen nach diesem Song. Er kommt von Fleetwood Mac und zwar The Chain.
Ja, sehr schön. Ich habe auch wieder einen Klassiker, Cat Stevens' Wild World.
Boah, der ist auch wirklich schön, der ist echt ruhig. Ja. Wundert mich ja fast, dass du so einen entspannten, ruhigen Song hinzufügst, aber höre ich total gerne.
Hast du mal den Film Harold and Maud gesehen? Kennst du den?
Nee.
Wo so ein Jaguar E-Type als Leichenwagen umgebaut wird?
Nein.
Er ist auch so ein Klassiker, aber den würde ich dir noch nicht mal empfehlen. Hast du eigentlich mittlerweile, was hatte ich dir da empfohlen?
Ferris macht blau.
Ja, hast du ihn geguckt, oder?
Ich habe noch nicht geguckt, alles nein. Da. Ey, Jan, ich weiß nicht wann,
ja, alles
weißt
gut, alles
du, ich
gut.
Verbringe meine Tage mit dir am Mikrofon oder in echt und den Rest versuche ich meiner Familie zu widmen.
Alles in Ordnung. Wir kommen ja auch gleich noch zu so einem Punkt, warum es im Moment nicht geht bei dir. Ja.
Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe mir Ende letzten Jahres einen Traum erfüllt und mir so eine richtig geile Glotze gekauft. Weißt du, den Fernseher, den wir davor hatten, den haben Roxy und ich, also meine Frau und ich, uns gekauft, als wir in unsere erste Wohnung gezogen sind, vor 12 Jahren. Und so lange hatten wir diesen Fernseher. Ja. Und die letzten Jahre habe ich immer zu ihr gesagt, oh, ich hätte so gerne einmal so eine richtig geile Glotze. Und dann bin ich irgendwann losgegangen, weil ich genug gespart hatte und habe sie mir gekauft. Und jetzt hängt die im Wohnzimmer und ich Da habe noch nicht so viel drauf geguckt.
5 Betriebsstunden sozusagen, ne?
Ja, ja, so ungefähr, ja. Egal, mein zweiter Song kommt von Tenacious D. Für mich eine der besten Bands der Welt, und zwar der Song Tribute.
Ja, sehr schön. Und ich habe ein Lied, was du vermutlich skippen wirst, weil ich weiß, dass das von Apache, Apache 207, eins der Lieder ist, die du am wenigsten magst. Ich finde es super, zusammen mit Bowser, Madonna.
Ja, alles gesagt dazu, würde ich sagen. Deshalb kommt von mir direkt Song Nummer 3. Und zwar heute ein Song wie dein erster Song mit Move, Bitch, der so ein bisschen meine Gefühlslage widerspiegelt. Elton John, I'm Still Standing. Und ich erkläre dir und euch auch, warum. Ich habe relativ viel gearbeitet die letzten Tage. Videos online gestellt. Jan und ich hatten vor ein paar Wochen ein geiles neues Format von einem Hypermiling gedreht. Das ist online gegangen. Das läuft richtig gut an. Die Kommentare sind total positiv auf dem Asphalt Art YouTube-Kanal. Es macht richtig Spaß und deshalb I'm still standing. So fühle ich mich irgendwie auch gerade so. Yeah, hier, komm, Attacke.
Das war ganz kurz. Irgendwie spielt der jetzt tatsächlich Apache. Wir telefonieren ja, Eckart und ich telefonieren mit Kopfhörern, während wir hier ins Mikrofon für euch sprechen da draußen. Und aus welchen Gründen aus immer hat eben mein iPhone gesagt, Mensch, da spiele ich nochmal ein bisschen Apache im Hintergrund. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Okay. Und war das laut, oder?
Nö. Also das wird nicht hier drauf sein, aber ja. Eckart.
Ja, ansonsten, ne? Apache. Ja. Das geht klar, oder? Wenn wir das im Podcast haben.
Du hast ein Thema mitgebracht.
Genau.
Warte. Du hast ein Thema mitgebracht für uns Motorradfahrer.
Genau. zurzeit findet wieder das...
Warte, entschuldige, Eckart. Ja. Letzte Unterbrechung, okay. Aber den muss ich noch bringen. Sag mal, Eckart, wie viele Kilometer bist du im Motorrad gefahren dieses Jahr schon? Komm, geht nur darum, Kinder, die es nicht verstanden haben, ich habe mir im letzten Jahr eine Panigale gekauft, eine Ducati Panigale, und habe damit gerade mal 480 Kilometer gemacht. Mittlerweile sind es ein paar mehr geworden, aber nicht viel. Und Eckart hat mich immer so ein bisschen aufgezogen, weil er mit seinem Testmotorrad am ersten Tag mehr Kilometer gefahren ist, als ich mit dem Ding im ganzen Jahr. Und jetzt muss ich ein bisschen sticheln. Aber jetzt geht's um das Thema. Ich freue mich
ich
drauf.
Ich bekomme in 14 Tagen von BMW die neue M1000RR nach Hause geliefert.
Genau, deswegen muss ich den Joke ja jetzt machen, weißt du?
Fang ich wieder an aufzuholen. Ja, das ist richtig. Okay, jetzt pass auf, zum Thema. Zurzeit läuft wieder ein Motorradrennen. Die einen würden sagen, es ist das Dümmste, was man machen kann. Und die anderen sagen, es ist so geil zuzugucken. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist geil zuzugucken. Es geht um die Isle of Man Tourist Trophy. Das ist ein Motorradrennen. Und das Besondere daran ist, das findet nicht auf einer Rennstrecke statt, sondern auf öffentlichen Straßen. Also die sind natürlich abgesperrt, da fährt kein anderer. Aber während dieses Rennens umrunden die Fahrer die Isle of Man. Das ist eine Insel. Die Strecke ist 60,7 Kilometer lang. Und jetzt gleich mal so eine Klatsche ins Gesicht. Durchschnittsrekordgeschwindigkeit auf diese 60,7 Kilometer. Man muss sich da vor Augen halten, auf Landstraßen, die sind nicht topfeben, durch Dörfer, durch Orte, liegt bei 214,6 km/h. Auf 60,7 Kilometer, aufgestellt von Michael Dunlop. Ich werde schon ganz aufgeregt, wenn ich darüber erzähle. Ich habe mir dieses Jahr zum allerersten Mal so einen Zugangspass gekauft, um alle Rennen live schauen zu können. Gelaufen sind bis jetzt die Rennen aus der Klasse 600 Kubik und 1000 Kubik. Supersportkategorie, das heißt seriennahe Motorräder, wie man sie auch kaufen kann, nur eben ohne Spiegel, ohne Lichter, bla bla bla. Gewonnen hat beide Rennen Michael Dunlop, ein Fahrer, der schon lange mit dabei ist. Und der hatte bisher 21 Siege über alle Wertungsklassen der Tourist Trophy. Und er hat sowohl 600 als auch 1000 Kubik gewonnen und ist jetzt bei 23 Siegen und ist damit gleichgezogen mit dem bisherigen ewigen Rekordhalter John McGuinness. Auskenner werden ihn King of the Hill nennen, denn der Start liegt am Bray Hill, bla bla bla. Und die sind jetzt gleichgezogen. Und warum erzähle ich das? Ich fand das einfach so beeindruckend, als ich die Live-Übertragung gesehen habe. Mal abgesehen davon, dass es einfach komplett geistesgestört ist, wie die mit dem Motorrädern da langfahren. Also guckt euch das gerne mal an. Gibt bei YouTube genug Videos. John McGuinness fuhr auf seiner Maschine in der 1000-Kubik-Klasse und hatte eine Startnummer, die vor Michael Dunlop war. Das heißt, der All-Time-Rekordhalter der Siege startete vor seinem Verfolger. Die kennen sich schon lange und haben offensichtlich sehr großen Respekt voreinander, denn John McGuinness, der inzwischen über 50 Jahre alt ist, man hat in der Live-Übertragung gesehen, wie er sich nach hinten umgeguckt hat und gesehen hat, dass Michael Dunlop zu ihm aufgeschlossen hat, hat er sein Bein rausgehalten, um ihm zu signalisieren, komm, fahr vorbei, und Michael Dunlop ist vorbeigezogen, und in dem Moment muss ihm ja auch selbst klar gewesen sein, er gibt quasi seinen Thron her, und das fand ich voll krass. Und ich gucke das richtig gerne, ich finde das richtig beeindruckend, wie die da fahren, wie die mit den Motorrädern umgehen, wie eng das da zum Teil zur Sache geht. Total spannend.
Also vielleicht für die, die sich nicht so mit dem Thema auskennen, ich würde es so ein bisschen vergleichen mit, das ist die einzige Rallye-Veranstaltung im Bereich Motorrad, oder?
Weil, abgesehen von der Rallye Dakar.
Ja gut, das ist aber ja noch was anderes, weil die da fahren die ja mit Straßenmotorrädern, ne? Also mit Rennmotorrädern, ja, auf der Isle of Man. Und es ist wirklich, also wer einfach mal sucht bei YouTube oder so, die Onboard-Videos, die da gezeigt werden. Ich hatte jetzt was gesehen bei TikTok oder Instagram mit 300 durch eine Ortschaft durch. Ja. Also das ist ja alles gesperrt. Trotzdem, in der Regel, wie viele Leute sterben da pro Jahr? Ein, zwei wenigstens, ne? Das ist schon ein bisschen schaler Beigeschmack, oder?
Ich weiß nicht genau, wie die Statistik da ist. Das Ding ist, es kommt immer wieder zu Todesfällen bei den Rennfahrern, aber was oft nicht gesagt wird, die Strecke, wo die fahren, ist vor der Rennwoche für öffentlichen Verkehr geöffnet. Und das zieht halt Tausende von Motorradfahrern an, die dort auch alle mal fahren wollen. Und es kommt halt jedes Jahr immer wieder auch zu Todesfällen von irgendwelchen Zuschauern, die vorher auf dieser Strecke fahren und sich denken, ich fahre jetzt hier auch mal wie Michael Dunlop oder John McGuinness oder sowas. Und sich dann halt leider zu Tode fahren, und die zählen da auch mit rein.
Gut, als Tipp von dir an die Leute da draußen, die jetzt interessiert sind, wo kann man dieses Abo kaufen oder diesen Zugang kaufen und wie kann man das gucken?
Man kann das im Internet gucken, per Livestream auf ttplus, also ttplus.iom ttraces, also einfach mal suchen nach ttplus bei Google, dann kommt schon als erstes die Seite, und dann kann man sich dort den Zugang kaufen. Und jetzt kommt noch ein richtiger Insider-Tipp, mit dem Rabattcode Dunlop 135, großes D, bekommt man nochmal 13,5% Rabatt, denn 135 Meilen pro Stunde ist der neue Rekorddurchschnitt auf die Runde, den er aufgestellt hat. Und da haben sie noch so einen Code rausgelassen, wie ich gesehen habe. Und dann kostet das Ganze 24 Euro und dann kann man alle Live-Übertragungen sich live streamen.
Okay, also, wer Bock hat auf Motorrad, geisteskranke Leute, die mit hohen Geschwindigkeiten einfach auf so einer Insel rumfahren, mal vorbeischauen.
Yes.
Ja, ich habe auch ein Thema mitgebracht. Wir sind wieder im Bereich Auto, wo wir uns ach so wohl fühlen. BMW hat was Neues vorgestellt mit dem iDrive 8.5, was jetzt erstmals im neuen 5er kommen soll. Der neue 5er, den erwarten wir ja Ende des Jahres, glaube ich. Statisch ist er vorgestellt worden. Und da werden sie also das...
Er ist doch auch schon dynamisch vorgestellt worden.
Echt? Nein. Ja. Gefahren sind die den noch nicht.
Nee, ich dachte, es gibt schon Fahrvideos.
Nein. Das ist bisher nur statisch, meine ich.
Okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher sogar, ja. Na, jedenfalls haben sie das vorgestellt, was ich, gelinde gesagt, mega affig finde. trotzdem wollte ich es mal diskutieren. Es nennt sich Air-Konsole. Das ist also im Prinzip die Software, also das Infotainment-System 8.5 bringt eine Software mit. Da kannst du dein Handy per QR-Code als Controller anmelden und dann kannst du lustige kleine Spielchen spielen, so aus der 8-Bit-Ära quasi. Gibt es so ein Autorennen, ne, ein Jump-and-Run-Spiel und so weiter und so fort. Multiplayer-fähig ist das Ganze auch, zumindest für bis zu zwei Personen, also ich weiß nicht, ob auch noch mehr. Und der Hintergedanke ist, glaube ich, stehst du an der Ladesäule, kannst du mal eine Viertelstunde spielen.
Ja, wie bei Tesla.
Ja, und ich finde es einmal mega affig und ich finde es auch dumm im Prinzip, weil letztendlich, wenn man diese Ladepause nicht nutzt, um sich auch mal zu stretchen und zu dehnen, also das lernen wir ja quasi. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, seit 30 Jahren lerne ich quasi, wenn du längere Strecken fährst, dann solltest du auch alle zwei Stunden mal eine Pause machen, um dich zu dehnen und zu strecken. Das machen wir beide jetzt auch nicht, wenn wir so richtig lange Strecken fahren, aber wir machen das zumindest so, wenn wir irgendwo stehen, dass wir uns in der Regel bewegen und nicht einfach im Auto sitzen sitzen bleiben. Und das verleitet ja jetzt im ersten Schritt die Leute ja, im Auto sitzen zu bleiben, obwohl sie die Möglichkeiten haben, sich auch mal zu bewegen in der Pause. Erster Punkt, den ich dumm finde. Zweiter Punkt, anstatt irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, irgendwelche Lieblingsspiele, die ich eh auf dem Handy habe, auf dem Display spielen zu können, machen sie jetzt irgendwas Proprietäres, wo irgendwelche dummen Spiele dabei sind, die wahrscheinlich einmal entwickelt worden sind, jetzt fürs 8.5 und beim 8.6 wahrscheinlich schon wieder runterfliegen. Und dann frage ich mich, ey, wer spielt denn wirklich im Auto? Ja. Bin ich einfach aus dem Alter raus? Aber ich meine, wir reden über den neuen 5er, den wird sich auch kein 20-Jähriger leisten können, ne?
Also wir haben ja ein Model Y in der Familie und ich fahre den zwar nicht oft, aber die wenigen Male, die ich das Ding fahre, nutze ich das manchmal auch. Ich nutze da im Tesla aber nicht die Spielefunktion. Das habe ich, glaube ich, mit Albrecht fährt ja auch in Tesla Model 3. Als sein Auto neu war, haben wir das ein, zweimal ausprobiert, aber mehr so aus Gag. Meine Erfahrung ist, das erschöpft sich sehr schnell, genauso wie sich sehr schnell, so geht es mir jedenfalls, so ein Launch-Control-Start mit einem hochmotorisierten Auto irgendwie erschöpft. Geht, weiß nicht, wie dir das geht, aber genau das so ist so die ersten ein, zwei, vielleicht auch noch ein drittes Mal, sagst du so, oh, das ist geil, und dann sagst du irgendwann so, ja gut, ne, okay. Und was ich aber viel eher nutze, und ich weiß nicht, ob der Fünfer das kann, das fände ich viel sinnvoller, wenn draußen wirklich schlechtes Wetter ist und ich nicht so Lust habe auszusteigen, sondern mir lieber meinen Sitz irgendwie nach hinten fahre und da so ein bisschen rumchille, weil ich weiß, ich stehe jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde, gucke ich im Tesla manchmal YouTube.
Okay.
Weil du kannst auf dem großen Display hast du einen vollwertigen Browser und kannst YouTube wie auf so einem iPad benutzen.
Ja.
Und das finde ich für solche Situationen, wenn ich denn wirklich nicht aussteigen möchte, für meinen persönlichen Anwendungsfall sinnvoller.
Ja, ich glaube,
als irgendwelche Spiele.
Also als ich die Überschrift gelesen habe, bei Bimmer Today, da gibt es da einen kleinen Artikel drüber, gibt bestimmt noch eine Pressemitteilung, aber beim Benny habe ich es halt gesehen. Für mich auch übrigens die beste BMW-Seite für alle Interessierten, die sich so ein bisschen tiefer ins Thema BMW einlesen wollen. bimmertoday.de wird von Benny gemacht und ist ein feiner Kerl. Aber ich glaube, was mich so nervt, ist, dass die Hersteller immer wieder versuchen, so Kruckellösungen als Gold zu verkaufen, wo wir alle wissen, es ist einfach dumm. Also ich werde es nicht vergessen mit der Kompaktklasse von Mercedes und den ersten iPhones. Gab es dann mal irgendwann die Ankündigung, ja, wir connecten jetzt dein iPhone mit dem Auto, was damals ein dickes Ding war. Und dann hatten sie uns auch so eine Kruckellösung gezeigt. Also so kruckelig war die gar nicht. Die ist aber nie auf den Markt gekommen tatsächlich, weil dann irgendwann doch Apple CarPlay, glaube ich, gekommen ist. Und ich meine, liebe Autohersteller, lasst es doch einfach.
Also die Frage, die sich mir halt, wenn ich das lese, auch sofort wieder aufdrängt mit diesem, ne, Handy per QR-Code verbinden und dann als Controller benutzen. Ich weiß ja nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Wir werden es ausprobieren, hoffe ich, wenn wir das Auto als Testwagen haben oder ihn vielleicht sogar bei der Fahrveranstaltung fahren, keine Ahnung. Aber in meinem Kopf ploppt natürlich gleich wieder auf, Delay bei der Verbindung zwischen Handy und Display und gerade beim Zocken, auch wenn das nur irgendwie 8-Bit ist, oder besonders da eigentlich, bei so einem Jump-and-Run-Spiel wie so Super Mario, die Art und Weise, ne? Da ist ja jede Verzögerung in der Eingabe auf dem Telefon zu Reaktion auf dem Display überhaupt nicht zuträglich zum Spielspaß. Und das Problem sehe ich da natürlich sofort vor meinem Kopf. Und also ich fand, das war eine interessante Idee, wie das damals, und das ist jetzt hier überhaupt keine Tesla-Lobhudelei, das hätte jeder andere Hersteller ja auch so machen können. Ich fand, das war eine interessante Idee, dass Tesla gesagt hat, wir verbinden das Spiel auf dem Display mit dem Lenkrad vom Auto. Weißt du, dass du halt Autorennen spielen kannst, aber mit dem Lenkrad längst. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert und es macht auch wirklich Bock. Zumindest wenn man alleine spielt. Aber so dieses Problem sehe ich dann gleich wieder. Und auf mich wirkt das so, ohne dass ich es benutzt habe, ein ähnliches Feature, was in diese gleiche Richtung geht, die neue Mercedes E-Klasse. Die kannst du jetzt mit deiner Apple Watch verbinden. Und dann misst deine Apple Watch deinen Puls und dann zeigt dir deine Mercedes E-Klasse deinen Puls an und kann auf deinen Puls natürlich dann auch entsprechend reagieren mit zum Beispiel Beduftung der Luft oder Änderung des Ambiente-Lichts, um dich zu beruhigen oder anzuregen oder so. Genau so. Und dann denke ich mir halt auch so, das ist so ein Ding, da habe ich immer den Eindruck, dass Hersteller das einfach nur machen, weil sie irgendwas machen wollen und dann setzen die sich hin und dann sehe ich die vor meinem geistigen Auge in so einer Besprechung sitzen und dann sagt irgendwie einer, der einen Hut auf hat, so, ja Leute, wir brauchen doch irgendwas mit Konnektivität und dann überlegen die alle und dann sagt irgendwann einer, ey, ich hab's, Leute. Meine Apple Watch sagt mir immer meinen Puls, lass doch mal die Apple Watch im Auto verbinden. Und das ist so, das sind so Features, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich überhaupt nicht weiter.
Ja, ich finde, es ist so zweischneidig. Auf der einen Seite, die geilsten Sachen kommen ja im Prinzip durch so eine Spielerei zustande. Und wenn die jetzt sagen, ja, okay, wir probieren jetzt hier mal aus, dies, das, ne, die Uhr so und so zu verbinden und dann macht das irgendwas, dann kann daraus ja nochmal irgendwann was richtig Cooles werden. Aber ja, jetzt ganz im Ernst, so eine Air-Konsole, Kinder, get real. Was ich cool fände, wirklich, wäre sowas wie, aber ich meine, ich verstehe auch, dass sie sich sowas nicht ans Bein binden wollen, aber wir haben zum Beispiel eine Nintendo Switch, mit der ich auch gerne spiele. Und wenn ich die quasi mit dem Auto verbinden könnte, die könnte ich da irgendwo reinstecken oder so und dann in den Ladepausen wenigstens meine Switch spielen, die eine geile Grafik-Engine hat, die genau die Spiele hat, die ich gerne spiele und so und wo auch mal so eine halbe Stunde Ladezeit wie im Flug vergeht, wenn ich hier Zelda spiele oder so, fände ich wieder witzig, aber verstehe ich auch, dass man sowas nicht macht, weil da schon wieder die Steckerproblematik von vor 10 Jahren, welchen Stecker bietest du jetzt an und so weiter und so fort, macht alles keinen Spaß. Aber ich würde mir halt schon wünschen, die Hersteller würden sich auf wichtige Sachen konzentrieren. Das ist mein Abschlusssatz
ganz
dazu.
Kurzer Einwurf bei dem Thema. Wenn du ein Auto fährst, wie, wenn man jetzt über Ladepausen redet, wie einen BMW i7 oder einen Mercedes EQS oder sowas, wo du Rear Seat Entertainment hast, also hinten Displays, hast du ja in der Regel hinten auch einen HDMI-Anschluss, wo du ein externes Gerät anschließen kannst, wie eine Spielekonsole. Sowas würde ich, fände ich cool, wenn es das, weil die Displays ja eh immer größer werden, auch vorne, sowas würde ich mir wünschen, dass ich vorne einen USB-C-Anschluss oder so ein Thunderbolt-Anschluss einfach nur zur Bildübertragung hätte, sodass man diese großen Displays, wie du es gerade beschrieben hast, einfach als Wiedergabegerät benutzen kann. Das wäre cool. Ja. Und was ich interessant finde, das habe ich noch nie ausprobiert, ich habe schon ein paar Videos dazu gesehen, unter anderem von Alexander Böhm, der Kanal heißt Alexi Bexi, von mir an dieser Stelle auch mal eine ganz klare Empfehlung, ich finde die Videos richtig toll, die sind super gut produziert und toll gemacht. Tesla bietet, ich meine, aber nur im Model S und Model X an, du kannst auf dem großen Tesla-Screen, kannst du dich anmelden bei so einem Internet-Streaming-Spieleanbieter. Also es gibt ja so ein Geschäftsmodell, dass du da kein Gaming-PC mehr zu Hause brauchst, sondern dich übers Internet bei einem Anbieter einwählst. Ja. Da steht ein riesen Supercomputer und dann hast du einen virtuellen Gaming-PC. Und das geht auch im Tesla Model S und im Model X. Okay. Da kannst du dich dann da anmelden und kannst mit dem Auto deinen PlayStation-Controller zum Beispiel drahtlos verbinden und kannst dann auf dem großen Display wie zu Hause am Computerscreen auf deinem virtuellen Gaming-PC zocken. Und das soll wohl auch echt gut funktionieren. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, okay. Aber grundsätzliche Empfehlungen an euch alle. Nutzt die Ladepausen, um euch zu bewegen. Euer Körper wird es euch danken.
So ist es. Und wenn es auch nur mal auf Toilette gehen oder einen Kaffee trinken ist.
Ich habe ein weiteres Thema mitgebracht, ist so ein bisschen für mich Aufreger. Ich bin aber nicht so wirklich emotional involviert. Aber generell finde ich das Thema wirklich spannend. Und zwar geht es darum, ich gucke im Moment nach einem Youngtimer, nicht für mich, sondern für jemanden in der Familie. Und ich suche einen Toyota MR2 zweite Generation, gebaut von 89 bis 99. Ein schönes Auto, Mittelmotor, Heckantrieb, ne? Also auch echter Heckantrieb im Prinzip. Trotzdem, man merkt es ja durch das Baujahr, jetzt nicht so steinalt, aber halt, also du hast schon sowas wie eine Klimaanlage meinetwegen da drin. Das finde ich heutzutage halt auch wichtig. Und es ist eigentlich so ein spaßiges Ding mit Targa-Dachhälften, Glasdachhälften, die rausnehmen kannst, also Cabrio-Filon, lalala. Jetzt bin ich seit, ich denken kann, quasi Abonnent der Oldtimer-Markt. Da gibt es immer eine Preissonderausgabe einmal im Jahr. Da werden die Daten der Classic Data quasi abgebildet, die Preisentwicklung bei den unterschiedlichen Zustandsnoten. Ich weiß nicht, bist du da im Thema Zustandsnoten 1 bis 5?
Überhaupt nicht. Okay. Ich wollte schon am Anfang des Themas sagen, das ist so gar nicht mein Thema, aber umso interessanter finde ich es, wenn du mal was dazu erzählst.
Also es wird ja im Prinzip unterteilt in 5 unterschiedliche Zustandsnoten von 1 bis 5, sowie Schulnoten. 1 ist halt das Beste, das ist im Prinzip das Auto wie aus der Fabrik gerollt.
Und 5 ist... Also das ist mir bewusst, aber so wie sich das genau untergliedert, nicht.
Ja, und 5 ist dann die Grotte und dazwischen gibt es halt so Abstufungen. 2 ist quasi Originalzustand, 3 ist normaler Zustand, aber mit Fehlteilen oder nicht alles ganz okay. 4 ist fahrbar, aber nicht alles in Ordnung und so. Und da wird dann jeweils ein Preis dran geschrieben.
Und die Preis... Und das heißt, mal ganz ich muss zwischendurch zwischenfragen, weil ich mich nicht auskenne in dem Thema. Mal von dir eine kurze Einschätzung, wenn ich sage, ich möchte so ein älteres Auto haben, kann selber nicht schrauben und habe auch keinen Ort, wo ich schrauben könnte. Was würdest du empfehlen? Welchen Zustand soll ich suchen? Nur 1 und 2 oder kann ich trotzdem auch sagen, vielleicht auch Zustand 3?
Also das kommt so ein bisschen drauf an, was du vorhast. Zustand 1 ist für unser 1 eigentlich Schwachsinn, weil das ist, geht dann eher so in Richtung Sammlergeschichten, wenn du das Auto wegstellen willst und hier mal bei Sonnenschein 5 Meter um Block fährst. Zustand 2 geht für mich eher so, also das ist aber sehr speziell auf mich zugeschnitten. Zustand 2 würde ich sagen, ist so ein Alltagsklassiker. Du willst also einen Klassiker im Alltag bewegen, der soll zuverlässig sein, der soll ordentlich aussehen und du willst die Oldtimer-Versicherung haben, die erwartet in der Regel Zustand 2 oder 3. Und Zustand 3 ist dann, du hast nicht so viel Geld und zur Not fährst das Auto halt runter. Ne? Kaufst dir jetzt so ein, was weiß ich, keine Ahnung, meinetwegen auch so ein Toyota MR2 und willst ihn einfach nur fahren. Und irgendwann ist er halt ein Klump und dann schmeißt ihn weg oder verkaufst ihn halt billiger weiter. Und Zustand 4 ist dann, du willst ein Auto aufbauen und Zustand 5 ist entweder ein ganz seltener Klassiker, den du so kaufen willst. Also ich habe mal ein Auto Zustand 5 gekauft, komplett durchgerostet und so, aber das war ein Teil, was es nur 500 Mal auf der Welt gab. Und darum habe ich den damals gekauft, so ein 4500 Derivat.
Okay, naja. Ja, oder du brauchst einen Teilespender.
Genau. Und zu diesen Zuständen gibt es halt unterschiedliche Hausnummern, sprich Preisempfehlungen. Und jetzt auf den Toyota MR2 wieder zurück. Da sagt man, Zustand 1 liegt je nach Baujahr zwischen 13.800 und 11.000 Euro. Und dann sagst du, okay, du hast jetzt ein Auto, Baujahr 95, für 11.000 Euro, das ist aus dem Ei gepellt, da würde ich sagen, kannst du jetzt erstmal nicht meckern. Wenn du aber die einschlägigen Gebrauchtdatenbanken mal befragst, liegen die meisten Angebote deutlich über 15.000 Euro. Und das und jetzt wird es richtig interessant, der MR2 ist ja ein Tuning-Fahrzeug. Und natürlich haben die da alle was dran gemacht oder die meisten haben was dran gemacht. Du findest selten ein wirklich unverbasteltes Fahrzeug im guten Zustand, was dann Zustand 1 oder 2 sein könnte. Sobald ich aber anfange, irgendwelche Felgen dran zu schrauben, die nicht mehr original sind und dann hier noch irgendwie in einen anderen Cut einbaue, ein anderes Fahrwerk, verlierst du ja den Originalzustand. Und im Sinne von Youngtimer und Oldtimer-Preisentwicklung verlierst du dann auch den Status und gehst eigentlich in den Bereich Liebhaberei rein. Wenn ich jetzt sage, ich will so einen MR2 haben, der nochmal tiefer ist und Verbreiterungen hat, so einen Breitbau halt, ne, und nochmal einen Motor-Tuning drauf hat, dann ist das natürlich eine Entscheidung, die du treffen kannst. Dir muss aber klar sein, im Sinne von Wertsteigerung in der Zukunft ist das eher kontraproduktiv, sage ich mal, weil du musst jemanden finden, der genau so ein Auto sucht, wie du jetzt hast.
Ja, habe ich ganz persönliches Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren meine Vespa verkauft, war super stolz drauf, war ein Rennfahrwerk von Biturbo drin, anderer Zylinderkopf, also wirklich, ich hatte die Karre einmal komplett auseinandergerissen, wieder zusammengebaut, die lief wie eine 1, hatte 28 PS, richtig geil, 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 geil. Und dann habe ich es verkauft und dachte so, ja, Digga, ich stell die mal rein für 5.000 Euro und am Ende habe ich 2 bekommen.
Ja, ist so. Und ich hatte jetzt, ich habe hier in Bielefeld 2 Angebote gehabt oder in meinem Raum Bielefeld. Der eine antwortet nicht, mit dem hatte ich schon mal Kontakt, warum auch immer. Aber der war auch lustig, der hatte genau sein Auto eingestellt für 10.000 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Ich bin hingefahren, habe mir den angeguckt und habe gesagt, pass auf, der ist maximal Zustand 3. Der hatte im Lack waren Unstimmigkeiten, teilweise Lackerplatzer, was okay ist für so ein Auto bei dem Alter, aber wenn du Preiszustand 1 hast, muss das halt alles ordentlich sein. Und die Fotos hat er geschickt gemacht, da hat er nämlich den Innenraum so abgelichtet, dass man die Sitze nicht gesehen hat und die Ledersitze waren total zerschlissen. Die waren also offen, das Leder war richtig offen. Naja, und super. Da bist du dann schon fast im Zustand 3 bis 4. Zustand 3 beim Toyota MR2 sind aber 4.600 bis 3.600 Euro. Und ich habe ihm dann geboten 5.000 Euro, so wie das Auto da steht, oder 6.500, wenn er mit mir zum TÜV Nord fährt. Also hier nicht irgendwie einfach nur TÜV drauf machen, sondern du weißt ja, schwarzer TÜV, ne? Hier die Vertragswirtschaft, die hat dann den Prüfer und er macht das dann irgendwie, sondern ich wollte zum TÜV Nord, hat er sich drauf eingelassen, sind wir hingefahren und das ist auch durchgefallen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, also stehen meine 5, die wollte er aber nicht haben, sondern hat gesagt, er bringt das Auto zu seinem Spezi, der packt TÜV drauf, naja, dann hat sich das irgendwann verloren. Also unser Kontakt, jetzt steht er wieder drin, ich habe ihn wieder angeschrieben, der Wagen hat mittlerweile TÜV, natürlich nicht TÜV Nord, sondern irgendwie über seinen Spezi, aber egal, ich würde den trotzdem für 6.500 nehmen. Und da bin ich dann aber schon für 6.500 im Bereich Zustand 2 bis 3. Und das ist das Auto halt nicht. Und jetzt ist das Ding, du kaufst das Auto für 6.500, was aber eigentlich nur 5 wert ist. Fährst damit vom Hof, da rauscht dir irgend so ein Vollidiot direkt in die Karre. Ne? Du fährst vom Hof in die Karre, dann kommt der Gutachter und sagt, ja, hier, Zustand 3. Ne? Und dann kriegst du 4.000 Euro wieder, obwohl du gerade vor 5 Minuten noch 6.500 bezahlt hast. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn du so einen Klassiker kaufst, dann am besten direkt mit Wertgutachten kaufen, damit du da auch gesichert bist, wenn dann irgendwie kurz was nach dem Kauf passiert. Aber was ich noch viel witziger finde, ich hatte Kontakt auch zum anderen. Der hat 2 Autos stehen, also der hat 2 MR2. Und wir haben ihn hergeschrieben. Netter Kerl sagt, okay, für den ersten, der ist gemacht mit hier, dies und das und jenes, will er 30.000 haben. Und für den zweiten will er 20.000 haben. Und für den zweiten, da ist noch nicht mal Motor drin, den gibt er aber dazu. Und ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Der Fährt hat da erzählt, seit Ewigkeiten der MR2, der hatte ganz viel Ahnung, ganz viel Teile, ganz viel dumm, ne? Und hat da bestimmt auch ganz viel Geld reingesteckt. Aber wenn wir jetzt im Bereich 30.000 Euro sind, da sind wir mehr als doppelt so viel Zustand 1 der Oldtimer-Preise. Und jetzt... Pass auf, totaler Themenwechsel. Ich bleibe aber direkt dran. Ab 2030 werden nur noch elektrische Fahrzeuge verkauft. Ja, wir werden Bestandsschutz haben und ja, das ist alles geil. Ne? Aber wir gehen auch davon aus, widersprich mir gerne, dass das Tankstellennetz sich dann verjüngen wird. Ne? Also kleiner werden wird, nach und nach. Jetzt nicht sofort, aber so nach und nach. Und was glaubst du denn, was mit solchen Youngtimern passiert, die jetzt gerade mal einen Wert unter 15.000 haben? Die werden einfach wertlos. Meiner Meinung nach. Das ist meine feste Überzeugung.
Meinst du nicht, dass genau andersrum ist?
Nein. Die werden absolut wertlos, weil du in so einem Preisbereich bist, der uninteressant ist für Sammler. Hier so ein Porsche 911 kannst du immer kaufen, die alten Mercedes, die alten BMWs, so die Edelmarken, die werden auch nach wie vor funktionieren. Und das sind genau die dann auch nachher den Sprit von der Apotheke wieder kaufen werden, Leute, weil die einmal im Jahr rumfahren wollen. Aber wenn du solche Autos guckst, unter, sage ich mal, Zustand 1, 30.000 Euro, die kannst du sofort in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach. Jetzt nächster Themensprung und dann versuche ich das Thema auch wieder abzuhaken, das soll jetzt hier nicht zu ultramalistisch werden. Ich habe eine DS in der Garage stehen, die ist mal lackiert worden für 3.000 Euro, schön preiswert und der Lackierer hat da rumgefuscht, da platzt jetzt der Lack auf. Da hatte ich neulich ein bisschen Geld auf dem Konto und bin zu meinem Schrauber hin und habe gesagt, du pass auf, bring die doch jetzt mal wieder neu über den TÜV, ich will die ganz gerne wieder fahren und schick die nochmal beim Lackierer vorbei, ich habe ein bisschen Geld, das können wir da reinstecken. Und da sagt er zu mir, du, lackieren kostet 10.000 Euro. Und dann sag ich, sag mal, was
kann ich auch was von dem Zeug haben?
Wusste gar nicht, was er jetzt von mir wollte. So. Und es ist ein netter Kerl, der wollte mich bestimmt nicht abziehen. Ne? Und dann sage ich, was ist denn mit dir los? Und dann sagt er, ja, weißt du, das ist genau das Ding. Damals habe ich hier mit preiswerten Lackierern zusammengearbeitet und das Ergebnis siehst du da auf deinem Lack. Hat auch damals wirklich nicht viel gekostet, 2.000, 3.000 Euro. Ne? War schon viel Geld für mich damals, das war vor 10 Jahren, aber es war jetzt keine Top-Lackierung auch, das wusste ich.
Ja.
Und Dann sagt er, er arbeitet jetzt mit drei festen Lackierern zusammen, die sind alle top, das Ergebnis ist top. Und wenn die DS, die ja keine gerade Fläche hat, eine DS besteht nur aus Rundungen. Wenn die ordentlich spachteln und lackieren, kostet das 10.000 Euro Bums und er macht auch nichts anderes. Wenn ich sage, ich will eine preiswerte Lackierung haben, sagt er ja, geh zu irgendjemand, aber nicht bei dir. Also über ihn. Und das verstehe ich halt auch. Aber wenn ich jetzt meine DS nehme, die wahrscheinlich Zustand 1, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ich könnte nachgucken, aber nur mal einen fiktiven Wert, die würde mit Zustand 1 20.000 kosten. Die ist jetzt, hat sie einen Wert, das ist eh ein Bastard, aber von 5.000 Euro. Jetzt stecke ich da 10.000 Euro für einen Lack rein, dann habe ich theoretischen Wert von 15.000 Euro, dadurch, dass ich aber eh einen Bastard fahre, kriege ich jetzt statt 5 dann vielleicht 7 oder 8 oder 9. Also das Geld, was du reinsteckst, kriegst du nicht wieder raus. Wenn du jetzt sagst, ich möchte unbedingt, also jetzt, keine Ahnung, du hast ja gesagt, so ein W123 fändest du geil als Kombi. Wenn du sagst, ich kaufe mir mein Lieblingsfahrzeug und ich weiß, ich verbrenne jetzt einfach Geld, dann kannst du das natürlich machen. Aber wenn du auch nur ansatzweise sagst, so Geld ist jetzt für mich nicht ganz so einfach, dann ist das schwachsinnig, dann macht man das nicht mehr, weil ein Auto zu restaurieren kostet nun mal ein Geld und dieses Geld wirst du nicht mehr rausbekommen. Und wenn du anfängst, so ein W123 ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, da steckst du 20.000 Euro Restaurationskosten rein ohne deinen Stundenlohn.
Ja.
Und dann bietest du den an und kriegst 10 oder 15 dafür.
Ja, ja, ich habe ja neulich schon mal so nach Preisen geguckt, also guter Zustand. Bist du so knapp über 10.000 Euro.
Ja, machst du ein absolutes Minusgeschäft und nicht jeder braucht jetzt 10.000 Euro für einen Lack, aber 5, 6 wird es auch kosten. Und darum, wenn du ein Auto dir kaufst, einen Youngtimer, wo er sagt, hier alles geil, aber lackiert werden muss er noch, ja, pass auf. Also das bringt's nicht. Und darum denke ich, im Moment ist halt eine komische Zeit, um solche Autos zu kaufen. Auf der einen Seite sagst du, ja, und ich glaube, darauf wolltest du abstellen, jetzt, wo die Elektrowelle kommt, willst du nochmal dein Traumauto dir kaufen und wegstellen und vielleicht an schönen Tagen fahren. Kannst du machen, aber Oldtimer kosten halt nun mal wahnsinnig viel Geld. Du musst ihn irgendwo hinstellen und du hast ja neulich mal bei dir nach Garagenpreisen gesucht, ne?
Ja, ja, ich weiß jetzt schon nicht, wohin mit den ganzen Autos.
Ja, und das ist halt auch so ein Ding, was viele Leute halt vergessen. Mir war das zeitlebens egal, aber ich hatte zum Beispiel Peugeot 304, den ich neulich weggeschmissen habe, also zum Verschrotter gegeben habe. Der stand 10 Jahre in der Werkstatt für 35 Euro im Monat. Werkstatt nicht, sondern in der Garage.
Ja, ja, ja.
Also 35 mal 12 mal 10 habe ich weggeschmissen.
Ja, ist so am Ende, ne?
Ja, und das sind alles so die Kosten, die meisten Leute halt vergessen, die nicht den bitteren Weg schon gegangen sind wie ich. Und darum denke ich, dass jeder, der so ein bisschen rechnen kann, muss die Finger eigentlich von diesen Youngtimern lassen. Und darum jetzt heutzutage einen Youngtimer
zu... Außer du hast halt richtig Geld, ne?
Ja, ja, aber dann kaufst du dir halt was Vernünftiges. Also in Anführungszeichen. Ich will nicht sagen, dass der Toyota immer zwar nichts Vernünftiges ist, der ist total geil, aber wenn du richtig Geld hast, dann kaufst du eher einen 911er oder einen 356 oder einen alten 7er oder so.
Ja, aber was, also ich, ein sehr schönes Beispiel, um das vielleicht auch mal zu einem irgendwann zu einem Ende zu bringen, dieses Youngtimer-Thema, so an zum Thema Rattenschwanz an Geld, was da dranhängt. Ich habe mich mit dir neulich, als wir die Bodensee-Klassik-Rallye gefahren sind, darüber unterhalten, mein absoluter Oldtimer- oder Youngtimer-Traum wäre halt ein alter Ami. So schön V8, am allerliebsten Big Block. Und da sagt Jan zu mir, hast du schon mal geguckt, wo bei dir in der Nähe eine Garage ist? Da habe ich gesagt, nö, gibt's ja genug. Und dann hast du gesagt, ja, hast du schon mal geguckt, wo eine Garage ist, wo so ein Auto reinpasst? Ja. Und ich finde, das ist so ein sehr schönes, konkretes Beispiel dafür, wo ich zum Beispiel auch noch nie drüber nachgedacht habe, yo, so ein alter Ami, die sind ja manchmal auch so, die kratzen ja zum Teil an der 6-Meter-Marke, wenn du so einen richtigen Straßenkreuzer hast. Die kriegst du ja in keine normale Garage. Da brauchst du ja eine Halle, um die unterzustellen.
Ja, zumindest eine große Garage. Und gerade wenn du so alte Garagen anbieten willst, die du für kleines Geld kriegst, ja, passt das Auto halt nicht
rein. Vergiss es, bei uns im Osten die Trabi-Garagen. Ja, da wird es ja schon zum Teil schwierig, einen aktuellen Golf reinzustellen.
Gut, harter Schnitt, neues Thema und finde ich mega spannend. Ist von Eckart eine Idee, die wir mal diskutieren wollen. Personalisierte Spritkosten anhand WLTP-Verbrauch ist das Stichwort.
Genau, also vielleicht erstmal, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin neulich von Jan, also von Bielefeld aus, am späten Abend nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Wochentag war. Jedenfalls die Autobahn war ziemlich leer. Ich konnte also ziemlich zügig durchfahren, war unterwegs in einem unserer Testwagen, in einem aktuellen Audi RS7 und bin in Halle angekommen mit, ich weiß nicht, 15,6 Liter auf 100 Kilometer oder so. Also richtig ein ordentlich hoher Verbrauch. Und der Verbrauch lag damit also auch deutlich über WLTP, der ist, glaube ich, mit 11 irgendwas oder 10, ist auch egal. Es waren ungefähr 50% über WLTP-Verbrauch angekommen. Bin an die Tankstelle gefahren, habe schön brav für 140 € das Ding mit Super Plus vollgetankt und stand an der Tankstelle und habe mir so gedacht: Okay, Alter, ich meine, ja, du warst jetzt natürlich zügig zu Hause, es war ein langer Tag und so und ich habe mich auch gefreut, zu Hause zu sein. Und dann ist mir folgende Idee gekommen und jetzt schneide ich uns beiden richtig ins eigene Fleisch und jetzt werde ich bestimmt auch den Hass von dem einen oder anderen auf mich ziehen, aber personalisierte Spritkosten. Ich habe dann so gedacht, eigentlich ist es ja fast schon unfair, dass ich im Moment in einer Lage bin, für die ich sehr dankbar bin, für die arbeite ich aber auch sehr viel, dass ich eben sagen kann, okay, das ist mir jetzt nicht egal, aber ich kann das so einfach hinnehmen finanziell, dass ich das Auto jetzt halt, dass ich so viel verbraucht habe mit dem Auto, weil teures Auto, großer Motor, schnell gefahren, viel Spritverbrauch. Und die Spritpreise sind nun mal hoch. Wäre es nicht vielleicht eine geile Idee, wenn man sagt, okay, man guckt sich an, welchen WLTP-Verbrauch hat das Auto, mit dem ich fahre? Das ist natürlich jetzt alles komplett gesponnen, ne? Weil das müsste ja personalisiert irgendwo hinterlegt sein. Also Audi RS7, gehen wir mal von einem WLTP-Verbrauch von 10 Litern aus, weil es einfacher zu rechnen ist. Ich fahre eine Strecke von tanken bis wieder tanken, ergibt sich ein Verbrauch zwischen den zwei Tankvorgängen von 15 Litern. Ich liege also 50% über dem vom Hersteller angegebenen WLTP-Verbrauch. Ich muss so eine Art Strafzahlung leisten, weil ich ganz offensichtlich nicht verbrauchssparend gefahren bin, überhaupt nicht darauf geachtet habe, sondern ganz im Gegenteil wahrscheinlich halt geballert bin. Im Gegenzug dazu, wenn ich unter meinem WLTP-Verbrauch rauskomme, kriege ich eine Gutschrift sozusagen, muss etwas weniger für den Liter zahlen. Diese Idee hatte ich und habe darüber nachgedacht, ob das erstens vielleicht sinnvoll sein könnte oder interessant und wie sich sowas realisieren lassen könnte.
Ich finde es eigentlich eine sehr interessante Idee, gerade im Hinblick auf die Elektromobilität, weil natürlich könntest du auslesen, ne? Könntest den
Ja.
Verbrauch der letzten Ladung quasi auslesen. Und sagen, okay, wir honorieren halt, dass du wenig verbraucht hast. Das ist
Ja.
natürlich nicht im Sinne des Stromanbieters, sondern das müsste irgendjemand anderes dann übernehmen, wahrscheinlich von der Staat. Aber ich finde es von der Idee her richtig witzig.
Ja,
Problem
und
ist
das
halt
würde, also,
bloß,
ja.
dass alle reichen Leute scheißen halt drauf, ne?
Ja, genau. Genau diesen Gedanken hatte ich dann auch. Also, wenn ich dann das Geld habe, mir so ein Auto wie ein RS7 hinzustellen, dann habe ich ja in der Regel auch das Geld für den Sprit. Gibt auch andere Beispiele, ja, aber ja, aber irgendwie, ich sehe das Ganze auch gar nicht. Also, mir ist der Gedanke gar nicht gekommen, um Leute zu bestrafen, die viel verbrauchen, sondern eigentlich eher, um Leute zu begünstigen, die sich Mühe geben, wenig zu verbrauchen.
Ja, also du trittst aber im Prinzip eine Klientel dann voll und das sind die Autoenthusiasten, ne? Die sich so ein M2 kaufen oder ein Golf GTI, das ist glaube ich noch ein besseres Beispiel. Die kaufen sich einen GTI-Jahreswagen, weil sie das halt
Ja.
geil finden und sie haben auch Spaß daran, ab und zu ein bisschen schneller zu fahren und dann kaufen sich einen GTI, haben es aber gar nicht so dicke, ne? Also
Ja.
das ist so eine Rechnung, kriege ich gerade so hin. Und die kriegen von dir richtig auf die Fresse, weil zu den ganzen Kosten, die sie eh kaum tragen können, kommt dann noch erhöhte Benzinkosten, wenn sie ein bisschen Spaß haben wollen dazu. Und ja, alle anderen, denen ist das, glaube ich, egal, ne? Also die Geld haben.
Ja, ich weiß, also ne, wie gesagt, deshalb, ich habe das am Anfang auch gesagt, ich schneide natürlich damit auch volle Kanne in mein eigenes Fleisch und es war einfach nur mal so ein Hirngespinst, was sich mir irgendwie aufgedrängt hat, als ich da an der Tankstelle stand und drüber nachgedacht habe und gedacht habe, aber dann ist natürlich, man könnte natürlich auch das andersrum machen. Man könnte natürlich auch einfach sagen, es gibt keine Mehrzahlung bei Über-WLTP-Verbrauch, aber es gibt halt einen Rabatt bei Unter-WLTP-Verbrauch.
Ja.
Also das wäre ja trotzdem irgendwie, ich würde das als richtig geilen Anreiz empfinden, um spritsparend zu fahren.
Also ich finde es für die Natur, für Mutter Natur ist das eine Top-Idee. Also wenn man jetzt mal, und man könnte das natürlich auch noch, jetzt wird es richtig fies, aber dann bist du wirklich ganz tief im Thema Datenschutz drin. Man könnte es natürlich noch abhängig machen vom Einkommen. Also ich meine, wenn ein Fußballer hier so eine Politesse sagt, sie ist eine dumme Kuh, kostet das, glaube ich, mehr, als wenn du das sagst oder wenn der Hartz-IV-Empfänger das sagt. Weil das ja immer in
Echt, ja?
abhängig von, ja, es sind Tagessätze
Ach
halt,
so,
ne,
ja, klar.
in Abhängigkeit von deinem Einkommen steht. Und wenn du jetzt diese Effizienzgeschichte auch noch einkommensabhängig steuern kannst, ich meine, klar, da sind die ganzen Geschäftsmänner dann auch irgendwann fein raus, ne, die sich ihre Gewinne niedrig rechnen, aber am Ende des Tages, ja, wäre das schon ganz spannend. Also ich finde es
Ja.
wirklich, man müsste ein bisschen mehr noch mal reinstecken, und wir geben das ja nur als Idee an die Industrie und Politik
Genau.
weiter. Aber ich finde es wirklich richtig spannend, das Thema. Weil ich
Ja.
meine, da müssen wir ja hin. Und dann, wenn du das siehst, dann bist du vielleicht auch eher gewillt, ein i4 zu kaufen, statt ein iX3. Also selbst wenn
Ja,
du in
genau.
so einer höheren Einkommens- und dann sind SUVs vielleicht doch relativ schnell wieder aus dem Rennen, ne? Weil die einfach nur mal
Ja,
10% mehr Sprit nehmen oder Strom.
genau, weil sie dann unattraktiver werden dadurch.
Ja.
Richtig, richtig.
Also
Nein,
das.
also das so gerade, von mir aus in meinem Kopf, ich habe das in meinem Kopf schon wieder fast schon ein bisschen rausgestrichen, dieses, dass du quasi eine Strafzahlung hast, wenn du mehr verbrauchst, und sehe das mehr und mehr so als Belohnung, wenn du es schaffst, wenig zu verbrauchen.
Ja,
Weil das ja dann
wir wollen
irgendwie
ja
ein.
keine Verbotsparteien quasi
Genau.
unterstützen,
Und
sondern
ich höre meine Frau als Grundschullehrerin schon wieder in meinem Hinterkopf nachklingen mit dem Wort positive Verstärkung und nicht negative.
Nee, das ist schon ganz interessant, und man könnte es auch noch größer spinnen quasi, ne? Dass du sagst, also wenn du ihr auch mit einem positiven Gedanken, wenn du deine Steuer machst, kannst du halt sagen, ich bin mit meinem Auto in diesem Jahr 20.000 Kilometer gefahren und habe so und so viel Liter Sprit oder so und so viel Kilowattstunden Strom verbraucht, den ich hiermit belege. Ne? Das musst du natürlich belegen können. Und jetzt Thema Strom, wenn du aber sagst, hier, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich kann umsonst laden, ne, bei mir zu Hause, wird das halt auch honoriert, weil du für die 10.000 oder 20.000 Kilometer nur so und so viel Euro ausgegeben hast oder Kilowattstunden getankt hast. Und die du aus deinem Haus rausziehst, das ist ja, das ist alles schwachsinnig. Nee, kannst ja auch an die Steckdose
Ja,
hängen. Ne?
dann
Ja,
hast
ist
du natürlich auch
schwierig.
wieder, dann muss man natürlich auch wieder dem Gedanken nachgehen, dass man sagt, ja, dann bevorteilt man natürlich aber auch wieder die einkommensstarken
Na,
Schichten, die
natürlich,
überhaupt
ja.
dazu in der Lage sind, ein Eigenheim zu besitzen, wo so eine Photovoltaikanlage drauf ist, womit sie ihr Elektroauto laden können, was sie sich teuer gekauft haben.
Ja.
Aber ja, es ist immer irgendwie, ja, aber vielleicht muss man der Sache auch immer noch ein bisschen Zeit geben, bis das alles. Ich meine, mit der Zeit wird sich auch dieses ganze Thema, so Elektroautos sind noch sehr teuer und für viele unerschwinglich, wird sich auch so ein bisschen egalisieren, hoffe ich ja.
Ja, aber ich glaube auch, auf der anderen Seite, Digitalisierung wird noch in ganz andere Sachen kommen. Weißt, wir sprechen hier über Air-Konsole und dass man Spiele spielen kann jetzt im Auto. Huiuiui, ne? Aber ich denke eher, dass es auch im anderen Bereich, das wird alles noch viel digitaler, noch viel verzahnter werden. Und in 20 Jahren gucken wir wahrscheinlich zurück und denken an die Zeit zurück, wo wir an der Ladesäule noch was bezahlt haben, ne? Wo das nicht von unserem Kontingent gestrichen worden ist oder so. Also ich denke schon, da wird eine ganze Menge noch zu holen sein. In dem Bereich.
Und dann wird man sich zurückerinnern an den Ausfahrt-TV-Podcast und wird sich erinnern an Jan und Eckhart.
Ja,
Die haben
genau.
das schon 2023 angekündigt, am
Propheten.
5.6.2023, richtig.
Propheten. Digga.
So. Ja, Jan.
Eckhart.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja.
Möchtest du noch was erzählen?
Soll ich noch? Wollen wir noch? Ich könnte,
Ich.
kann immer, weißt du ja, ne? Quatschen, bis der Arzt kommt. Ich kann noch zwei kurze Sachen erzählen, die
Mach
mir
das.
aufgefallen sind. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Ärger gehabt, was meine Fahrzeuge angeht.
Aha.
Ich nehme als ein Beispiel den Bulli. Ich habe ja einen VW T5 II, ne? Als Erdgasfahrzeug. Und der fing irgendwann an zu stottern im Fahrbetrieb. Also unter Benzin,
Ja.
also ich kann den ja mit Erdgas fahren, also mit Biogas quasi CO2-neutral, ne? Frisst das, Bundesregierung. Schön, dass wir nur Elektro machen, aber ich habe akzeptiert, Thema Gas ist durch, ne? Und kann den auch auf Benzin fahren. Und irgendwann fing das an, dass er im Benzinbetrieb Leistungsaussetzer hat. Das heißt, du fährst 120, der fährt auch gar nicht so schnell, ne, aber fährst 120 Autobahn und dann ruckt es so im Auto. Und es ist sehr unangenehm, gerade irgendwie Kasseler Berge, wenn du gerade einen LKW überholst und dann hast du einen Leistungsabfall und denkst, oh fuck, ne? Ist das
So,
Auto
als wenn der
jetzt
Tank leer ist.
kaputt oder was
Ah.
passiert da? Im Gasbetrieb läuft er unter Last richtig klasse, allerdings ohne Last geht er aus. Und das ist richtig verheerend, wenn dir das Auto jedes Mal, wenn du auf eine rote Ampel zurollst, quasi
Ja.
ausgeht, vor allen Dingen, wenn die dann umspringt auf grün und du links abbiegen willst und die Servolenkung sich beim Ausgehen natürlich auch verabschiedet. Also das
Oh, wie peinlich.
ist gerade das Problem, was ich mit dem Bulli habe. Und gerade heißt seit einem Jahr, also seit einem Jahr ist der TÜV abgelaufen. Seit dieses Ding aufgetreten ist, oder als es aufgetreten ist, habe ich gesagt, okay, ich muss eh bald zum TÜV. Ich rufe hier meine Vertragswerkstatt in Bielefeld an. Team Schröder, nenne ich auch gerne namentlich in Bielefeld. Riesige Kette hier, diverse Autohäuser. Und unter anderem machen die auch vorwiegend Nutzfahrzeuge. Habe ich mir so einen Termin geben lassen. In 6 Wochen habe ich einen gekriegt. Also 6 Wochen später bin ich dann mit dem Bulli
Ja.
dahin gefahren. War aber noch okay, weil du weißt ja, TÜV kann man mal einen Monat überziehen und so, alles geht so. Hab das Auto abgestellt, bin dann zu einer Fahrveranstaltung zum Flughafen. Und auf dem Weg zum Flughafen hat der Typ mich schon angerufen und gesagt: Ja, Herr Gleitzmann, wir haben hier ein Problem. Das
Ja.
ist ja gar kein VW. Und ich so:
Hä?
Entschuldigung, aber es ist ein VW T5-2 mit einem Umbau von einer IAV, das ist eine VW-Tochter, die den Umbau gemacht hat. Mehr VW geht ja gar nicht. Nein, das wäre
Ja.
kein VW und sie würden sich damit nicht auskennen, sie hätten keine Unterlagen und er könnte mir nicht helfen, ich soll die Karre abholen.
Ach, cool.
Und dazu muss ich sagen, ich war schon mal da mit dem Auto und habe TÜV gekriegt bei denen. Wenn ich schon 6 Wochen auf einen Termin warte, dann möchte ich nach 6 Wochen nicht hören, wir können dir nicht helfen.
Ja.
Dann hat er mich noch weiter empfohlen an einen Gaspapst hier im Umkreis, der macht aber nur Autogas. Und das war's dann. Dann habe ich mit dem Spezi mich ausgetauscht und da sagte du, hier im Frankfurter Raum habe ich einen VAG-Händler gefunden, der wirbt sogar damit, dass er IAV kann. Da habe ich gesagt, super, ich bringe das Auto runter. Er hat sich dann abgeholt, weil er wollte damit auch noch was machen. Ist dann dahin gefahren, setzt sich dahin, also hat auch wieder 2, 3 Wochen gedauert, bis der Termin halt kam, setzt sich dahin und wartet, weil er auch eine Stunde gefahren ist zu diesem Termin. Und dann kommt der Meister und sagt, er wird die Gastanks nicht finden. Und ganz im
Okay.
Ernst, wäre ich das gewesen, ich wäre, glaube ich, ausgerastet. Ich hätte den Laden zusammengeschrien und wäre einfach ausgerastet. Weil es kann doch nicht sein, diese Gastanks von mir sind 2 Riesentanks, die sind im Fahrzeuginnenraum verbaut. Ja, die sind verschaltet mit so einer Holzkiste, aber der Dümmste würde auch darauf kommen, dass da die Gastanks drin sind. Und wenn ein gelernter Meister, der im Leben
Ja.
steht, diese Tanks nicht findet, ich wäre Ausfeind geworden, wirklich. Und danach hätte ich mir
Ja, vor
Geschäftsführer,
allem,
wäre einfach Amok gelaufen.
dem muss ja auch bewusst gewesen sein, sie müssen ja irgendwo sein.
Ja, also ich kann ja gar nicht sagen, wie leid ich dieses Thema bin.
Ja,
Und
okay.
es hat sich also nichts ergeben und der Spezi selber konnte ich mir auch nicht helfen, weil es halt schon ein bisschen spezieller ist, diese B-Fuel-Geschichte, ne, dass du sowohl Benzin vernebeln kannst als auch das Erdgas und so. Und ich habe mir den Bulli jetzt wieder abgeholt und hatte den, ich möchte den Bulli gerne verkaufen, weil ich ihn einfach nicht mehr brauche und hatte ihm jemanden angeboten, der sich mit Erdgas auch auskennt und der sagte mir, du bei dir direkt um die Ecke in Flotow sitzt der Erdgaspapst. Warst du bei dem denn noch gar nicht? Nein. Für alle, die sich interessieren, P-Gas, also P wie Paula und dann Gas direkt dahinter.de, da findet ihr den guten Mann. Und dann sagt er mir weiter, ja, Problem ist ja schon ein bisschen älter, geht demnächst in Rente und der nimmt nur noch Autos an, wenn er Bock hat.
Okay, ja.
Ja gut, habe ich da so angerufen, ihm mein Problem geschildert, hat er gesagt, okay, komm vorbei, ich bin jetzt erst 3 Wochen im Urlaub und dann gucken wir mal, kann aber ein bisschen länger dauern. Und dann habe ich gesagt, du, das ist gar nicht mein Problem, dass es länger dauert, aber es wird gemacht. Und da bin ich jetzt letzte Woche da gewesen, habe das Auto vorbeigebracht, hat er sich das angeguckt, sagt er dies, das. Du hast sofort gemerkt, weißt du, wenn dir so Kompetenz entgegenschwappt.
Ja.
Und nicht so hier, ey, ich kenne mich aus, sondern einfach, und du denkst, oh, Alter,
nicht so, wo ist denn der Tank?
Oh, bitte, kann ich ganz klein sein, ich bin Dreck unter deinen Schuhen, so kompetent bist du. Ne? Und so war das auch. Und dann sage ich zu ihm, pass auf, ganz einfach, was gemacht werden muss, mach bitte einfach. Und ich hatte neulich selber mal so ein Mengenmesser, glaube ich. Egal, habe ich selbst ausgetauscht. Und das sah er auch sofort. Da sind ja schon Sachen gemacht worden. Hier, wann habt ihr das denn eingebaut? Und ich so, Digga, nur weil es ein bisschen sauberer ist als die anderen Teile. Dann sagt er, das ist ja nicht original. Und ich so, ja, er hätte es ja wenigstens Bosch nehmen können. Und weißt du, ich stand daneben wie ein Blöd und dachte so, oh bitte, nicht noch mehr. Ne?
Ja.
Weißt du, Auto steht auf dicken 20-Zoll Reifen, tiefer gelegt Bielsteinfahrwerk und es hat aber nicht gereicht für so ein Bosch Luftmassenmesser. Wobei ich denke, es war eigentlich Bosch, aber keine Ahnung. Und dann Lambda-Sonde war auch noch was gemacht, jedenfalls bla bla bla, hat er gesagt, und dann sag ich zu ihm, pass auf, einfach was du tauschen willst, damit das Ding wieder läuft, mach's einfach. Und wenn ich etwas zwischenzeitlich bezahlen soll, stell mir eine Rechnung, zahle ich auch sofort. Guckt er mich an und sagt, du weißt, Geld ist nicht mein Problem, Zeit ist mein Problem. Mhm. Und dann denke ich, ey, ich verstehe das, aber ich bin da weggefahren mit einem Lächeln. Und egal, ob der jetzt 4 oder 6 Wochen braucht, ich bin mir ganz sicher, wenn ich das Auto zurückkriege, wird der TÜV gemacht haben und laufen wie noch nie quasi.
Ja, wahrscheinlich.
Und nur zur Ehrenrettung, das Auto ist vorher in Cuxhaven gelaufen. Ich hatte den VAG-Händler in Cuxhaven auch einmal angerufen und gefragt, hier, könnt ihr das noch machen oder macht ihr das auch? Habt ihr da noch Kompetenz? Haben sie gesagt, ja, machen wir, klar, ist ja bei uns gelaufen. Aber das ist halt eine Sache, nach Cuxhaven fahre ich 2-3 Stunden hoch mit dem Bulli und ohne TÜV ist auch immer so ein dummes Ding, wenn der TÜV ein Jahr abgelaufen ist, hätte ich wir trailern müssen und so, das ist mir hier in Floto alles viel lieber. Das ist ein Ding für jemanden, der 72 ist und er sagte halt auch, wenn ich jetzt aufhöre, dann repariert euch keiner mehr die Autos. Und dann gibt es vielleicht noch 1-2 Leute, die das können, aber er sagt halt selber, es wäre ja keiner mehr ausgebildet daran.
Ja, ja.
Und du fährst mit Gas halt schon was Exotisches und wenn dir dann keiner mehr helfen kann, ey, holla. Gut, das ist ein Punkt und einen zweiten hänge ich gleich noch mit dran, eine ähnliche Richtung.
Willst du noch
einen
zweiten dran,
ey? Ja, ganz kurz, ich bin auch schnell. Ich habe mir einen Hänger gekauft, einen Anhänger unter anderem, um die Motorräder transportieren zu können, aber auch so ein bisschen als Ersatz für den Bulli, den ich ja gerade abgeben will. Und da war ich jetzt bei Köster hier in Bielefeld. Köster, kennst du? Sieht man auch immer mal wieder doch an Anhängern hinten, so Lasteranhänger, steht immer mal Köster drauf.
Okay.
Solltest du wissen vom Hypermiling halt.
Oh gut, weiß ich nicht.
Da hatte ich angerufen, kann ich den vorbeibringen? Ja, auch ein älterer Herr, der das macht, der die gebrauchten Anhänger macht. Und ich will halt die 100er-Zulassung haben. Und dann hat er sich das angeguckt und er sagt, ja, muss ich mal gucken. Und dann habe ich irgendwie eine Woche später angerufen oder 2 Wochen, weil da auch klar war, ich habe es nicht eilig und so. Und dann sagt er, es ist nichts vorgesehen für eine Aufrüstung auf 100 km/h. Da müssen ja Stoßdämpfer dann montiert werden beim Hänger. Also die Achsen müssen Stoßdämpfer kriegen und du brauchst neue Reifen halt in der Regel. Und bei den Achsen wäre nicht klar, ob die darauf ausgelegt sind, auch eine 100er-Zulassung zu kriegen. Er hat aber beim Achsenhersteller, nicht beim Anhängerhersteller, beim Achsenhersteller angefragt und in Absprache mit dem TÜV, weil der TÜV gesagt hat, wenn die dir eine Unbedenklichkeit ausstellen, der Achsenhersteller, dann kannst du das machen.
Eine Einzelabnahme?
Ja. Nee, nicht mal eine Einzelabnahme, dann kriegt er einfach die Eintragung. Weil dann ist das in Ordnung und läuft. Und dann denke ich, wie geil ist es denn, jemand, der selbstständig denkt?
Ja.
Also wie oft hast du das denn noch, dass jemand wirklich selbstständig denkt, so als Dienstleistung? Und da finde ich Bombe und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und das war aber auch ein älterer Herr wieder. Und dann frage ich mich, ich habe so oft jetzt auch irgendwelche Dienstleistungen gehabt, wo du dann nachher denkst, kannst du nicht einmal bitte mitdenken? Ne? Einfach nur mal mitdenken. Nee, macht er nicht. Und ja, die alte Generation macht es halt noch. Früher war alles besser. Ja, in dem Sinne, das soll es
Ja,
gewesen sein.
okay.
Wenn ihr ähnliche Geschichten mal erlebt habt, schreibt sie mir doch gerne, positiv oder negativ, unter der 0170920071 4 per WhatsApp gerne eure Geschichte, dann nehmen wir die mal auf hier.
Ja, Telefonnummer findet ihr auch im Beschreibungstext vom Podcast.
Genau, jetzt war ich noch sehr aufschweifend. Es tut mir leid, Eckert.
Puh.
Jetzt bin ich aber durch. Kinder, ich wünsche euch eine schöne Woche.
Tschüss.
Bis dann.
Euer Eckhart.
Euer Jan.